damit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, heute geht es um einen Kampf, den es oft in uns gibt, also in mir gibt es den zumindest. Das ist der Kampf zwischen Doch und Noch. Kennt ihr so einen Kampf zwischen Doch und Noch? Was ich meine ist, kennt ihr solche Tage, solche Zeiten? Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Mein Leben ist doch vorbei, verpfuscht. Dagegen kann man doch eh nichts machen. Das ist doch ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Und dagegen streitet das Noch, das ergibt noch immer Sinn. Noch lebe ich ja. Man kann noch etwas machen. Noch ist Wind. Donnerstag und Freitag war Landessynode. Jeder, der denkt, oh, da hat er aber Glück gehabt, da muss er nicht hin, weil ja Corona ist. Pustekuchen. Wir haben also eine schöne Online-Konferenz gemacht. Morgens um 8 bis abends um 22 Uhr. Ich habe ganz viereckige Augen gekriegt. Aber es hat sehr gut geklappt. Die waren super da in Erfurt. Die haben das toll gemacht. Aber es war trotzdem super anstrengend. Und als ich zwischendurch mal rauskam, schnell schlapp schlapp ein paar Happen essen und einen Kaffee kochen, da hatte meine Anne mir auf den Platz eine kleine Karte gelegt. So sieht die aus. Vielleicht Detlef zeigt die schon da an der Wand. Und der stammt aus einem kleinen Kalender. Den haben wir, glaube ich, mal verschenkt an euch, also an die Mitarbeiter. Wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern und Bunker und die anderen bauen Windmühlen. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und Bunker und die anderen, die bauen Windmühlen. Heute ist Ewigkeitssonntag und wir bedenken, dass unser Leben gerichtet ist, nämlich ausgerichtet. Ausgerichtet auf ein Ziel. So will er das, dass unser Leben ausgerichtet ist auf ihn, auf ein Ziel. Und das Ende steht im Grunde schon fest. Das Ziel ist schon klar für den, der glaubt. Ich habe das verglichen mit so einem Rennfahrer bei so einer Alpenquerung. Ja? Stell mir vor, der Erste vorne, dem tun jetzt schon die Knochen weh und es kommt noch ein Aufstieg. Aber er weiß, er hat 5 Kilometer Vorsprung vor den anderen. Er ist uneinholbar vorn. Der wird durchstrampeln. Dem werden genauso die Beine wehtun und dem wird die Lunge brennen und zwicken und der wird hinterher Muskelkater haben vielleicht. Aber er wird auf jeden Fall durchhalten. Er wird auf jeden Fall weiter sein Bestes geben. Oder wenn wir mit unseren Kindern spazieren gegangen sind, ja. Also sonntags ist bei Wachters immer Pflicht, ja. Hermann ist ganz froh, dass er ausgezogen ist. Inzwischen muss er nicht mehr mit. Genau, also dann war es immer ganz schön, wenn man sagen konnte, ist nur noch 1 Kilometer, dann ist Picknickpause oder dann ist die Gaststätte oder dann sind wir am Auto. Dann auf einmal ging es wieder, ja, dann war die Laune wieder da. Oder so ein Corona-Lockdown, ja, mit Impfperspektive, das lebt sich anders als im März, oder? Es ist noch nicht schön und es wird ziemlich blöd die nächsten Wochen. Das werden wir nachher hören, ich werde ein bisschen was zu Weihnachten sagen nachher noch. Aber es ist trotzdem anders, wenn man weiß, okay, das Ganze hat irgendwann nochmal ein Ende. Philipp hat neulich gesagt, ach Ernst, nimm es nicht so dramatisch. In 20 Jahren, da sitzen wir zusammen und sagen, weißt du noch, Corona damals, das waren schon verrückte 9 Jahre unseres Lebens. Ja, habe ich schon mal erzählt. Den fand ich gut. Unser Text für heute ist ein Text aus der Offenbarung des Johannes, aus dem letzten Buch der Bibel, der Apokalypse des Johannes. Vorletztes Kapitel. Und Johannes sitzt, weil er es nicht lassen kann, über den Herrn, über seinen Glauben zu reden, sitzt er auf dieser Insel Patmos fest, eine Gefängnisinsel damals. Und ein bisschen ist das, wir gehen ja auf Weihnachten zu, da schmeiße ich mal bei euch das Kopfkino an, es ist so wie durchs Schlüsselloch gucken, ja? Vielleicht habt ihr nie gemacht, ich habe das immer gemacht, ja, auch bei Mutti in den Kleiderschrank gekickt, ob ich nicht doch mal erwischen kann, ob schon irgendwas da liegt, ja. Also das ist heute dieser Text, eine Vision über die Zukunft, über das Ende, über den Himmel, ist ein bisschen so ein Blick durchs Schlüsselloch, zu gucken, wie es wird. Das Ende steht schon fest und wer weiß, dass er morgen siegt, der kann heute auch noch weiter kämpfen. Dieser Text ist nicht nur ein Text für morgen, sondern er ist eine Verheißung für heute und ein Mutmacher für heute. Und deswegen passen die Karten, die unser Begrüßungsteam so schön rausgesucht hat, so gut für heute. Es gibt ein Missverständnis. Wer das Ende kennt, könnte sich auch versucht sehen, seine Hände in den Schoß zu legen, ja, und zu sagen, ach naja, ist alles wurscht. Geht ja alles gut aus. Happy End kommt noch, ist egal. Mache ich doch beim Fernsehen auch nicht, oder? Gehe ich auch nicht und sage, na, ist in Hollywood produziert, gucke ich mir die erste Minute an und die letzten 10 oder 15, dann weiß ich. Ja. Also Christen legen nicht die Hände in den Schoß, es sei denn zum Beten, ja? Das glaube ich, muss ich als Vorbemerkung noch sagen. Und dann geht es in den Text. Wer mitlesen möchte oder nachlesen will, zu Hause Offenbarung Kapitel 21, Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Ich musste an unser Sommerlager denken, da haben wir so einen großen, 1,50 Meter großen Erdkugelball. Ja, so ein Gummiball, der ist aufgepumpt mit ganz viel Luft logischerweise und der ist so, da ist eine Welt drauf gedruckt. Nur brennt da in der Mitte ein Lagerfeuer und da liegen Stöcker rum und die Heringe kieken aus dem Rasen raus. Und ich muss dann manchmal aus dem Küchenzelt rauskommen und sagen, Jungs, Mädels, macht nicht so dolle, denkt dran, wir haben nur eine Welt. Ja? In der Synode gab es eine Eingabe, da hatte ein Christ aus Mitteldeutschland, hatte sich geärgert über uns als Landessynode, weil wir ein Votum beschlossen haben an alle Gemeinden, dass alle Christen im Land und alle Gemeinden sich selber Gedanken machen sollen über Klimaschutz, über Umweltschutz und dass wir uns daran beteiligen, dass wir nicht so untätig sind. Und da kriegten wir eine Eingabe als Landessynode, wir sollen das nicht machen, dann würden wir ja das Ende der Welt verzögern. Wir würden ja Jesus im Weg stehen, sozusagen. Wir sollen sowas nicht machen, sondern wenn die Welt verdreckt ist, ist ja wunderbar, dann geht's bald zu Ende. Da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Und wir sehen unseren Klimawandel und weiß nicht, wer von euch Fernsehen guckt, wenn man die Stürme in Nicaragua sieht, da ist sowieso nicht so ganz großartig mit der Sicherheit und dem Wohlstand. Und da fliegen dir in 3-4 Stunden, fliegt dir alles, was du dir dein Leben lang aufgebaut hast, um die Ohren. Und da ist kaum einer versichert. Und das passiert gefühlt ja alle 4 Wochen, so ein Chaos und so eine Katastrophe. Und wir denken daran, dass fast 600 Arten jedes Jahr verschwinden, einfach so verschwinden. Naja, wir sagen, na, wir haben ja noch vom letzten Zoobesuch haben wir noch ein Nashorn auf dem Handy. Das können wir uns noch angucken. Das ist für die Ewigkeit. Das Internet vergisst nichts. Da laufen schon lange keine Nashörner mehr durch die Prärie. Da haben wir noch unser Handyvideo. Oder der Stickstoffüberschuss und die Überfischung der Meere. Und jetzt habe ich gelesen, man schätzt in den Ozeanen, da liegen geschätzte 140 Millionen Tonnen Plastikmüll. 140 Millionen Tonnen Plastikmüll und ein Teil treibt so in großen Inseln zusammen. Es gibt eine Insel, die ist etwa 4-mal so groß wie Deutschland. Alles Müll! Alles Müll. Und dann haben sie, gibt es ein Oceans Cleanup, das ist so eine Umweltorganisation, ganz schlaue Idee. Die bauen so mit 2 großen Schiffen so große Netze und versuchen, große Teile wieder einzufangen, haben ganz ehrgeizige Ziele und haben gesagt, wir schaffen 35.000 Tonnen pro Jahr, wenn es gut läuft. Das ist weniger als ein 0,5% von dem, was da drin ist. Wir müssen das ändern. Und weil die Christen den Schöpfer kennen, das ist meine feste Überzeugung, darum muss ihnen die Schöpfung heilig sein. Alle Eltern mal unter uns, wir haben doch von unseren Kindern, egal, das waren so Kopffüßler, ja, wenn die gemalt haben mit 1,5, da haben wir, oh, und ist das süß, und dann haben wir die an den Kühlschrank gehängt und dann haben wir sie eingeheftet und die haben wir immer noch zu Hause, ganze Mappen und Ordner mit Kinderzeichnungen, weil wir die so lieben, darum heben wir das auf, weil sie es gemacht haben. Und dann wird das zum 18. nochmal gezeigt und zur Hochzeit, ja, wird es eingescannt. Dort kriegen nochmal alle zu sehen, alle lachen sich schlapp, herrlich. Und dann nehmen sie es irgendwann mit nach Hause, um es ihren eigenen Kindern zu zeigen. Weil wir sie so lieben, darum heben wir sie auf und darum achten wir das. Und Christen, die den Schöpfer kennen, die müssen die Schöpfung heiligen und müssen die Schöpfung schützen. Das geht, aus meiner Sicht geht das gar nicht anders. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Angst ist ohnehin ein schlechter Ratgeber. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir müssen nicht in Panik verfallen. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Die ist schon fertig. Die wird nicht erst noch gebaut, sondern die ist fertig. Die kommt, ist fertig und kommt runter. Das ist das Bild, was dahinter steht. Ihr Lieben, es gibt eine Welt hinter unserer Welt. Das kann mir keiner ausreden. Ein Satz von Shakespeare fiel mir ein aus dem Hamlet. Da sagt Hamlet zu seinem besten Freund Horatio: Horatio, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumt. So ist das. Es gibt eine Welt hinter unserer Welt. Und wir haben unseren Gottesdienst ja sehr abgespeckt, was die Liturgie, sagen wir, den Ablauf betrifft. In dem eigentlichen lutherischen Gottesdienst, da wurde immer gesungen zum Abendmahl: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind deiner Ehre voll. Versteht kein Mensch mehr. Aber gemeint ist was, denn dieser Satz stammt aus Jesaja Kapitel 6 und es ist der Gottesdienst, den der Prophet belauscht, den die Engel im Himmel feiern. Jesaja guckt und sieht den Gottesdienst im Himmel und die Engel singen genau das und deswegen singen wir das hier. Und wir singen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde und den Menschen ein Wohlgefallen. Und wer sich in der Weihnachtsgeschichte auskennt, weiß, das ist das, was die Engel singen, als der Himmel aufreißt über den Hirten in Bethlehem und der Himmel anfängt zu singen, da singen sie genau das. Und wir feiern diesen himmlischen Gottesdienst sozusagen in unserer Mitte. Und das ist die Überzeugung. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich dabei. Und wenn ihr euch heute hier versammelt, dann sagt Jesus: Ich bin da. Ich bin hier. Jesus, du bist hier, jetzt bei uns. Und wir feiern seine Gegenwart so wie im Himmel. Man hat früher ganze Kirchen ausgemalt, wenn man hier durchs Land fährt und in der Börde gibt es noch Kirchen mit Sternenhimmeln oben, ja? Kommst rein, denkst, ist das kitschig. Aber die Idee ist ja großartig. Du kommst in die Kirche, in die Gemeinde hinein und guckst zum Himmel und guckst nach oben und weißt, hier ist ein Stück Himmel. Hier ist ein Stück Himmel. Aber wenn man an so großen Domen, da gibt es so Archivolt, nennt man das so, so große Kränze um die Türen herum, ja, in der Kunstgeschichte total berühmt, an der Goldenen Pforte in Freiberg, am Dom bei Dresden. Da hast du 7 solche Archivolten, da trittst du durch, so 6, da trittst du durch und bist nach der 7. bist du innen drin. Da bist du durch 7 Tore durchgegangen und bist im Himmel angekommen. Das ist in der Kirche nicht himmlisch. In der Gemeinde ist es sehr menschlich, weiß ich auch. Und manches, was in der Kirchengeschichte gelaufen ist, und auch in den letzten 10 Jahren, was so sichtbar geworden ist und was hoffentlich gut aufgearbeitet wird, ist, hat nichts mit dem Himmel zu tun, gar nichts. Und trotzdem gilt seine Verheißung: Da, wo ihr euch trefft mit offenen Herzen in meinem Namen, da bin ich dabei. Und da ist ein Stück Himmel für euch. Dann hörte ich eine laute Stimme, ach, das gilt natürlich nicht nur für den Gottesdienst hier, wenn der Pfaffe hier vorne steht, sondern das gilt natürlich auch für jeden Hauskreis und für jeden Männerkreis und Frauenkreis und immer wenn ihr euch trefft. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh doch Gottes Wohnung bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Sie werden seine Völker sein. Einheit ist die Hoffnung. Nicht Trennung. Und es gibt so vieles, was uns trennt, immer wieder. Der Neid auf den anderen. Sieht der besser aus? Hat der schickere Sachen? Hat der mehr Erfolg? Findet der mehr Anerkennung? Ist der jünger? Ist der gesünder? Ist der schlauer? Entschuldigung. Ist hoffentlich nur Husten. Einheit ist das Ziel. Einheit ist das Ziel. Und Gottes Wohnung bei den Menschen. Und es ist die Perspektive für die Zukunft und es ist doch genauso auch etwas, was es hier und heute schon gilt, was heute und hier schon gilt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Das ist auch heute schon so. Im letzten Kapitel der Bibel, im allerletzten, im vorletzten Vers, da sagt Jesus seinen letzten Satz in dieser Vision und sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein vornehmer Gast. Der steht vor der Tür deines Herzens und klopft an, auch heute Morgen. Und manchmal bummert er lauter und manchmal klopft er. Und er klopft an dein Herz und sagt: Ich will zu dir kommen. Der Vers heißt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und aufmacht, zu dem komme ich hinein und wir werden miteinander essen. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und im Epheserbrief, da heißt es, durch Jesus in uns werden wir eine Wohnung für Gott im Geist. Eine Wohnung für Gott. Er wohnt in uns. Und sie werden seine Völker sein. Und wenn wir auf unsere Welt gucken, dann wissen wir, dass das nötiger denn je ist. Vor ihm sind nämlich die, die heute noch verfeindet sind, längst Geschwister. Und das gilt für die Geschwister, das gilt für die Völker der Welt und das gilt auch für dich und deine Nachbarin und deinen Arbeitskollegen und deine Schwester und deinen Schwager und wen auch immer. In seinen Augen und in seinem Herzen seid ihr längst alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt. Egal, was euch angeblich trennt. Und weil Christen das wissen, dieses tiefe Wissen haben von Gott, darum sind sie gerufen, zu Friedensstiftern zu werden, die Jesus selig preist in seiner Bergpredigt am Ende. Selig sind die Friedensstiften, denn sie sind Gottes Kinder. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen und es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Das ist die Hoffnung, die wir in uns tragen. Und mir egal, wenn andere darüber lachen, kann ich mit umgehen. Ich glaube das. Und darum trösten wir. Weil der Gott allen Trostes, sagt Paulus, uns beauftragt hat, mit dem Trost nicht bei uns zu bleiben, sondern loszugehen und andere Menschen zu trösten. Und wer genug hat, der kann auch abgeben. Und wer sich angenommen weiß, so wie er ist. Wir haben eben gesungen, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du alles von mir weißt und trotzdem mich liebst. Wer das weiß, der kann auch andere lernen anzunehmen, so wie sie sind. Christen können den Tod auslachen, aber sie werden niemals über die Trauernden lachen, ihr Lieben. Sondern sie sind, weil sie sehen, wie der Herr am Kreuz an der Seite der Leidenden steht, sind wir gerufen, an der Seite der Leidenden zu sein und an der Seite der Trauernden. Wir lachen den Tod aus, aber niemals die Trauernden. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort, schreib auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das wird sein, alles wird neu. Auch das kann heute schon passieren. Paulus sagt, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er schon jetzt eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jeden Morgen gibt es das Angebot, komm, lass den Himmel in dein Herz. Lass den Himmel in dein Herz und werd ein Stück neu. Lass dich erneuern durch ihn. Ich habe an so eine Talkshow denken müssen. Weiß gar nicht mehr, worum es genau ging. War jedenfalls ein Studiogast und der sagte, ist doch eigentlich total blöd, sich eine Welt ohne Schatten vorzustellen. Ist doch total wichtig auch, der Schatten. Das gehört doch auch zum Leben. Die dunklen Seiten gehören mit zur hellen Seite und so ohne Sünde, so ein bisschen, ja, macht das Leben auch keinen Spaß. Das ist ja auch der ganze Reiz der Geschichte. Und lehnt sich zurück in seinem Ledersessel und nimmt sich seinen Sekt oder Wasser, was auch immer es da gab bei der Fernsehsendung und grinst. Ich gedacht, was für ein Zynismus. Was für ein Zynismus eines reichen Bewohners der Nordhalbkugel. Sich breitärschig hinzusetzen und zu sagen, die Welt ist doch wunderbar. Das ist nichts wunderbar. Das ist furchtbar im Moment. Hunderte Millionen Menschen hungern auf diesem Planeten. Und sich vorzustellen, dass das alles einmal anders wird. Und sich zu wünschen, dass Gott ein Gericht hält und dass eine neue Welt kommt, in der das nicht mehr ist. Das ist nichts obermoralisch oder was Schlechtes. Das ist dran, unbedingt. Unbedingt, denn Frauen werden entrechtet und vergewaltigt zu Hunderttausenden und Kinder sitzen und liegen in Schützengräben rum und Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben und wir schmeißen 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Das ist doch nicht, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht schönreden, breitärschig auf einem Fernsehsessel. Die Sehnsucht danach, dass diese Welt sich erneuert, und zwar von Grund auf durch den Herrn, ist eine, die wir ich niemals aufgeben werde. Und wenn Leute über mich lachen, wie der Mann, dann muss er eben lachen. Ich glaube, dass das sehr zynisch ist. Alles wieder. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle aus dem Wasser, das in das ewige Leben quillt. Es ist geschehen, sagt die Stimme. Ich musste an Johannes denken, der in seinem Evangelium über Jesus schreibt, dass er als letzten Satz gesagt hat, es ist vollbracht und dann gestorben ist. Als er für deine Schuld stirbt, als er leidet, wie ein Mensch nur leiden kann, als er die Welt mit Gott versöhnt durch seinen Tod, da ist das geschehen. Schon da ist das geschehen, das ist nicht erst in Zukunft, das ist schon passiert. Weil er stellvertretend leidet für die Menschen, darum sind wir Christen gerufen, an der Seite der Leidenden und der Trauernden zu stehen. Und weil wir gelernt haben, dass uns der Herr entgegentritt in denen, die unsere Hilfe brauchen, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, wer da war. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Weil wir das verstehen und verstanden haben, darum sollen wir an der Seite der Leidenden sein, sollen trösten und verbinden und helfen und retten. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist Alpha und Omega. Ja, das ist der erste und letzte Buchstabe im Alphabet, verstehen wir eigentlich gar nicht. Wir müssten sagen, er ist A und Z. Dann wäre es die gleiche Logik. Aber A und O hat sich auch gut eingebürgert. Gemeint ist, er ist schon immer. Und er wird immer sein. Und er ist so, wie er schon immer war und immer sein wird, ist er auch jetzt. Und das will ich dir zusagen. In Traurigkeit, in Einsamkeit, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln, ist er dabei. Ist er dabei. Er ist Alpha und Omega. Er ist schon immer und für immer. Das ist also nicht nur ein Wort für morgen, dieser Blick durchs Schlüsselloch, sondern das ist ein Wort für heute. Und die Frau am Brunnen fiel mir ein, viele von euch waren oder einige von euch waren mit in Israel im Januar, als Corona noch weit weg war in China. Und da waren wir in Sichar, in Nablus und sind hinabgestiegen und nochmal hinabgestiegen zu einem Brunnen. Und ich habe die Geschichte da nochmal erzählt von der Frau, dem Flittchen von Sichar. Ja, das war die nämlich, die war dorfbekannt und keiner wollte was mit der zu tun haben, also jedenfalls keine Frau. Die Männer, einige schon. Und die Frau kriegt das, und Jesus redet mit ihr, und die Frau kriegt das mit, dass Jesus alles weiß von ihr, alles. Und dass er sie trotzdem anspricht und sie bittet, mit ihr aus einer Tasse zu trinken. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und diese Wahrheit erkennt die Frau in aller Tiefe und ändert ihr Leben daraufhin. Und Jesus sagt ihr einen Satz, und der fiel mir ein: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Aber das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm wiederum eine Quelle von Wasser werden, das in das ewige Leben fließt. Wer satt ist, kann abgeben. Wer volle Hände hat, kann verschenken. Das gemeint. Lass den Himmel in dein Herz. Das ist, glaube ich, die große Aufforderung, die hinter diesem Text steckt. Mach auf und lass den Himmel in dein Herz. Letzter Satz: Wer den Sieg erringt, der wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Wer überwindet, steht da im Text eigentlich. Wer überwindet, der wird das alles erben. Du kennst das Ende schon und das darf in deinem Leben, wenn du willst, zweierlei sein. Es darf ein großer Trost sein und es soll eine große Motivation sein. Und ich will immer mehr ein Nochsager werden. Ich will aufhören, immer zu doch zu sagen und immer alles madig zu machen, sondern will, wenn der Wind der Veränderung kommt, will keine Bunker bauen und keine Mauern, sondern will Windmühlen errichten und will die Arme ausbreiten, weil ich denke, dass wenn der Wind der Veränderung weht, kann er mir ja auch Rückenwind sein. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.